Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Willkommen beim Hörgang. Heute geht es um aktuelle Daten zum frühen Brustkrebs mit Fokus auf die größte Gruppe der hormonrezeptorpositiven Tumoren und hier der Patientinnen mit hohem Rezidivrisiko. Was waren wichtige Studien im Jahr 2023? Und welche Relevanz haben diese in der Praxis? Darüber spreche ich heute mit Dr. Clemens Dormann aus Linz. Ich bin Dr. Carola Göring und diese Folge des Hörgangs wird freundlicherweise von der Firma Eli Lilly GmbH unterstützt. Hallo Herr Dr. Dormann, ich freue mich sehr, Sie heute hier im Hörgang zu begrüßen.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
Herr Dr. Dormann ist Oberarzt in der Abteilung Medizinische Onkologie und Hämatologie am Ordensklinikum Linz GmbH Barmherzige Schwestern. Und er arbeitet dort mit im Mama-Team und ist auch in der Leitliniengruppe aktiv. Habe ich noch was Wichtiges zu Ihrer Person vergessen?
Eigentlich nicht. Das trifft soweit, glaube ich, ganz gut.
Ja, sehr schön. Wir haben gesagt, wir sprechen heute über hormonrezeptorpositive Patientinnen mit hohem Rückfallrisiko. Wie wird das Rückfallrisiko denn überhaupt ermittelt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und prinzipiell auch ein sehr, sehr weites Thema. Rückfallsrisiko ist gleich Prognose, ist gleich prognostische Einschätzung. Das beginnt schon von der Pathologie. Hier gibt es prognostische Unterschiede zwischen, jetzt sage ich einmal, einem invasiv-duktalen Karzinom, einem pleomorph-lobulären Karzinom mit auch schlechter Chemosensitivität. Hier fallen auch hinein, wenn es um das Rückfallsrisiko geht, auch die Tumorgröße, der Lymphknotenbefall, Lymphgefäßeinbruch, die Teilungsrate und die histologische Graduierung. Wenn man jetzt verschiedene Szenarien betrachtet, sind diese Faktoren ein bisschen unterschiedlich gewertet. Wenn man jetzt zum Beispiel denkt, Rückfallsrisiko ist eine Chemotherapie erforderlich, sind manche dieser genannten Faktoren von größerer Bedeutung als andere. Ki-67, eine hohe Teilungsrate, ist sicher ein relevanter Faktor bei der Entscheidung für Chemotherapie. Wenn wir zum Beispiel beim Hormonrezeptor positiv über das Spätrezidivrisiko sprechen, was bei dieser Gruppe ein ganz relevantes Ding ist, hier werden Faktoren berücksichtigt, da fallen hinein die Tumorgröße in Millimeter, der Nodalstatus, wieder das Grading, aber auch das Patientenalter. Mhm. Und wo wir heuer neue Daten gesehen haben, und da geht es ja insbesondere auch über die intensivierte adjuvante Therapie, wo ja Abemaciclib in dieser Indikation für Hochrisikopatienten zugelassen ist und wir Daten auch zu Ribociclib in dieser Situation gesehen haben. Wenn wir hier von Rückfallsrisiko sprechen, da müssen wir uns dann schon sehr stark an den Einschlusskriterien der jeweiligen Studienprotokolle orientieren, das de facto auch in der Zulassung seinen Niederschlag gefunden hat.
Sie sind jetzt eingegangen auf hauptsächlich klinische, histologische Parameter. Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wir reden ja auch immer wieder über moderne Gensignaturtests. Wann sollte man diese denn einsetzen?
Da muss ich die Frage wieder sehr offen beantworten. Das hängt vom Test ab, den ich verwende. Mhm. Ich möchte ein bisschen fokussieren auf die wir zum Teil auch in Europa verwenden. Prinzipiell haben wir bei diesen Prognosemodellen zwei Systeme, die in einer prospektiv randomisierten Studie untersucht worden sind. Das ist einerseits MammaPrint, welches in der MINDAG-Studie untersucht wurde, und andererseits Oncotype, welches in der R-Responder bzw. der TELA-X-Studie untersucht worden sind. Bleiben wir ein bisschen bei MINDAG, da war relativ klar anhand eines klinischen Kriterienkatalogs definiert, welche Patienten ein klinisches, hohes oder niedriges Risiko hatten, und dann wurde das Ganze mit dem genetischen Risiko gekoppelt. Das heißt, wenn ich ein klinisch hohes Risiko habe, kann ich das mittels dieser Gensignatur bestätigen. Ist auch die hoch? Profitieren die Patienten relevant von Chemotherapie? Ist diese niedrig? Ist der Benefit wahrscheinlich geringer und man kann im speziellen Fall auf eine Therapie verzichten? Bei Oncotype ist diese Definition nicht so klar aus meiner Sicht. Der Test, den wir verwenden, Endopredikt, ist sehr gut, aber eher retrospektiv validiert. Wir verwenden diesen Test in solchen Situationen, wo wir uns einfach eine zusätzliche Informationsquelle wünschen, weil die klinisch-pathologischen Risikofaktoren, die wir am Anfang besprochen haben, einfach kein so ein klares Bild zeichnen. Das heißt, wenn wir hier in einer intermediären Risikogruppe sind, wo wir nicht klar wissen, sollen wir oder sollen wir nicht eine Chemotherapie adjuvant oder neoadjuvant einsetzen, dann kann dieser Test uns helfen. Das, was diesen Test noch auszeichnet, ergibt uns auch Informationen über dieses Spätrezidivrisiko, was ich ja beim luminalen Karzinom schon als relevant einschätze und was er hier den anderen Verfahren aus meiner Sicht doch relativ klar voraus hat.
Mhm. Ja, verstehe. Wie sieht die Therapie für Patientinnen mit einem hohen Rückfallrisiko in dieser Situation aus? Was sind die aktuellen Empfehlungen?
Genau, also ich glaube, die Frage der Chemotherapie brauchen wir jetzt nicht neu diskutieren, weil die ist, sage ich mal, seit jeher relativ klar und da gab es jetzt auch keine ganz neuen Erkenntnisse. Was neu natürlich dazugekommen ist, die erweiterte oder intensivierte adjuvante Therapie, wo sozusagen zur endokrinen Therapie noch eine zielgerichtete Therapie, ein Zellzyklus-Inhibitor dazukommt. Abemaciclib ist in dieser Indikation zugelassen. Zur Ribociclib gibt es eine positive Phase-3-Studie, allerdings noch ohne entsprechende Zulassung für den frühen Brustkrebs. Hier ist die Risikodefinition relativ klar. Die Zulassung für Abemaciclib basiert auf der Studie MONARCH-E. Und hier konnten Patientinnen eingeschlossen werden, die entweder 4 oder mehr befallene Lymphknoten hatten oder wenn sie 1 bis 3 befallene Lymphknoten hatten und einem Tumorstadium T3, das heißt ein Tumor größer als 5 cm, beziehungsweise ein schlechtes Grading, also ein G3-Karzinom vorgelegen hat. Das heißt, die Zulassung beschränkt sich auf die Definition der Kohorte 1 und das waren die zuvor genannten.
Ja, sehr gut. Und jetzt hatten wir ja gerade Ende Oktober den Kongress der Europäischen Gesellschaft für medizinische Onkologie, der ESMO. Und hier wurden ja 5 Jahresdaten der MONARCH-E-Studie vorgestellt. Was sind die wichtigsten Ergebnisse für die Ärztinnen und auch die PatientInnen?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Aufwand betreiben, diese langen Follow-up-Daten zu generieren. Was ist das, was rausgekommen ist? Was ist das, was relevant ist? Wir sehen, dass die Kurven anhaltend und weiterhin auseinandergehen. Das heißt, wir sehen hier schon einen gewissen Carry-Over-Effekt der initialen Behandlung mit dem Abemaciclib. Die Analyse, die jetzt präsentiert wurde, das sind eben die 5-Jahres-Effektivitätsdaten mit einem medianen Follow-up von 4,5 Jahren. Das heißt, diese Patientinnen hatten alle die Therapie abgeschlossen und wir sehen, dass sich die Kurven weiter und weiter trennen. Mittlerweile ist das Delta beim primären Endpunkt im IDFS bei knapp oder um die 8%, je nachdem, ob wir in die ITT oder in die Kohorte 1-Auswertung blicken. Und das sind schon sehr, sehr gute Zahlen. Nämlich auch, dass diese Kurven sich nicht wieder annähern, wenn die Therapie vorbei ist, wie wir das bei manch anderer zielgerichteter Therapie gesehen haben. Mhm. Das heißt, dieser Effekt bleibt aufrecht, was auch ein bisschen die These unterstreicht, dass eben mit diesen 2 Jahren Therapie wirklich Mikrometastasen eradiziert werden, dass durch diese 2-jährige Therapie Apoptose erzeugt wird und wir somit wirklich einen Langzeitbenefit haben. Und wir sehen, das ist nicht nur im invasiv erkrankungsfreien Überleben, sondern was vielleicht noch wichtiger ist, wir verhindern ganz effektiv das Auftreten von Fernmetastasen. Auch das fernmetastasenfreie Überleben des DRFS hält seine relative Risikoreduktion aufrecht und auch diese Kaplan-Meier-Kurven trennen sich sukzessive weiter auf und auch hier sind wir bei einem absoluten Benefit, glaube ich, um die 7% jetzt in der 5-Jahres-Analyse. Mhm. Das Gesamtüberleben zeigt sich noch nicht signifikant verbessert, auch wenn wir einen gewissen numerischen Trend sehen. Das ist aber auch, sage ich mal, wenig überraschend. Da wird es sicher noch viel, viel längeres Follow-up brauchen, um hier reife Daten zu sehen. Was wir aber schon sehen, und das ist eben ein, glaube ich, sehr starker Effekt zur anhaltenden Reduktion der Fernrezidive, dass Patientinnen mit einer metastasierten Erkrankung, dass diese deutlich häufiger auftritt, wenn die Patientin kein Abemaciclib erhalten hat. Das schlägt sich noch nicht in einen OS nieder, aber ich glaube, das sind auch ganz, ganz relevante Ergebnisse dieses Updates.
Ja, das sind ja tolle Daten, Herr Dr. Dohrmann. Was bedeuten diese langzeitigen Verbesserungen, sage ich jetzt, im rezidivfreien Überleben für die tägliche klinische Arbeit?
Nachdem wir sozusagen erfreulicherweise mit dieser intensivierten Therapie nicht nur das Lokalrezidiv, sondern wirklich das Auftreten von Metastasen verhindern, muss man sagen, ist diese Therapie für Patienten mit entsprechendem Risiko ein absoluter Standard in der adjuvanten Behandlung.
Das ist ja sehr schön für die Patientin, aber was bedeutet so eine zusätzliche Therapie in der Ambulanz? Können Sie dazu noch was sagen, Herr Dr. Dohrmann?
Das ist etwas, was wir machen können und was wir auch unbedingt machen sollen. Ja, es ist natürlich schon ein Mehraufwand für die Ambulanzen, wo diese Patientinnen behandelt werden müssen, weil natürlich, wir kennen das von der metastasierten Erkrankung, das Management dieser CDK4/6-Inhibitoren ist gerade am Behandlungsbeginn intensiv. Wir brauchen regelmäßige, zunächst alle 2 Wochen stattfindende Laborkontrollen. Wir brauchen klinische Kontrollen. Prinzipiell ist die Therapie ja sehr gut verträglich, aber es gibt halt doch eine gewisse gastrointestinale Toxizität, insbesondere Diarrhöen, wo man halt die Patientin schon am Anfang gerade sehr proaktiv auch begleiten muss, damit man eben nicht außer Acht lässt, auch wenn sie geheilt ist, dass die Therapie eben einen relevanten Nutzen hat und dass deshalb auch das Nebenwirkungsmanagement wichtig ist. Auch Dosisreduktionen spielen hier eine wichtige Rolle, wo man weiß, dass wenn diese klinisch indiziert sind, dass dann auch kein Effektivitätsverlust, aber doch oft eine Verbesserung der Nebenwirkung erreicht werden kann. Auch das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und unterstreicht einfach die Bedeutung eines proaktiven Managements, insbesondere am Beginn der Therapie.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben ja viele Erfahrungen mit den Patientinnen. Wie erleben die Patientinnen diese Nebenwirkungen? Und wie gehen Sie konkret in der kommunikativen Situation vor, um die Patientin auf der Therapie zu halten? Haben Sie da Tipps?
Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Nebenwirkungen, die auftreten können, von Anfang an klar anzusprechen und der Patientin auch darauf vorzubereiten. Ich verschreibe meinen Patientinnen gleich, wenn ich das Abemaciclib verordne, auch ein Antidiarrhoikum, ein loperamidhältiges Präparat für den Fall, dass die Diarrhoe auftritt, einfach mal versorgt ist. Was man den Patientinnen auch sagen kann, dass die Schwere und die Länge der Diarrhöen mit zunehmender Therapie abnimmt und auch, dass wir die Möglichkeit haben, durch Dosisreduktion die Diarrhöe gut in den Griff zu bekommen, ohne relevante Wirkung zu verlieren. In meiner Erfahrung ist es oft so, dass die Diarrhöen meistens eher mild ausgeprägt waren, episodisch vielleicht etwas stärker, aber dass schon die meisten Patientinnen über leichteren Stuhlgang mit etwas gesteigerter Frequenz berichten, wo dann manchmal wirklich die Frage ist, ist der Leidensdruck schon so groß, um eine Dosisreduktion zu rechtfertigen? Meistens ist es so, dass wir bislang mit symptomatischer Therapie und gegebenenfalls auch Modifikation des Ernährungsverhaltens das ganz gut hinbekommen haben.
Das ist doch auch eine sehr wichtige Aussage. Ich würde jetzt nochmal auf einen Punkt zurückspringen, den Sie ganz am Anfang schon mal erwähnt haben, nämlich die Daten der Natalie-Studie mit einem anderen CDK4/6-Inhibitor, die dieses Jahr auch bei Patientinnen mit frühem hormonrezeptorpositivem Brustkrebs und hohem Rezidivrisiko vorgestellt worden sind. Ich glaube beim ASCO.
Genau.
Wie beurteilen Sie diese Daten?
Ich glaube, zunächst einmal ist uns allen ein Stein vom Herzen gefallen, dass die Studie positiv war. Warum? Es gibt ja insgesamt 3 in Österreich verfügbare CDK4/6-Inhibitoren und zum ersten, von dem spricht man im frühen Setting kaum noch Palbociclib, gibt es 2 negative Studien. Das heißt, es war schon so irgendwo ein bisschen in den Köpfen drinnen, was tun wir denn, falls Natalie auch negativ ist, können wir dann MONARCH-E wirklich glauben? Diese Sorge hat uns Gott sei Dank Natalie genommen, sodass wir sagen können, dass jene beiden CDK4/6-Inhibitoren, die wohl auch im metastasierten Setting vielleicht eine Spur wirksamer sind, beide gleichermaßen auch adjuvant ihren Platz finden werden. Nebst dieser ersten beruhigenden Information muss man halt einfach sagen, dass die Daten, die hier am ASCO präsentiert wurden, von Natalie schon eine sehr, sehr frühe Auswertung war. Die Daten haben ihre statistische Signifikanz erreicht. Das Follow-up war aber noch sehr kurz. Hier waren die meisten Patienten noch unter aktiver Therapie, als diese Auswertung durchgeführt wurde. Und wenn man sich so in Onkologenkreisen umhört, wünschen wir uns alle noch ein längeres Follow-up. Aber prinzipiell sind die Ergebnisse sehr gut und von der relativen Risikoreduktion im Prinzip relativ ähnlich wie zu Abemaciclib. Was der Unterschied dieser beiden Studien ist, dass in Natalie auch wirklich Patientinnen mit zum Teil geringerem Risiko eingeschlossen werden konnten, wo man sicher auch noch schauen muss, ob der absolute Benefit für diese niedrigste Risikogruppe, die in Natalie drinnen war, ob der dann auch noch so substanziell ist, dass man diese Therapie, es sind ja doch 3 Jahre Therapie mit auch potenziellen Nebenwirkungen, wirklich für alle Patientinnen so machen wird. Also da ist sicher noch weiteres Follow-up, mehr Daten zu den Subgruppen und der endgültige Zulassungstext dann abzuwarten, wo genau diese Substanz ihren Platz finden wird.
Verstehe. Interessante Daten, aber noch unreif und noch lange nicht zugelassen. Deswegen möchte ich jetzt auch noch mal einen Sprung machen, wirklich zu jetzt klinisch relevanten Daten bei frühem Brustkrebs. Was gibt es da noch Neues, was aus Ihrer Sicht zu dem bisher Gesagten zu ergänzen wäre? Vielleicht irgendwas auch bei HER2-Low-Patientinnen oder auch was zur Immuntherapie?
Ja, also es gibt bei beiden Punkten, die Sie angesprochen haben, spannende Entwicklungen. Im frühen Setting, glaube ich, sind wir da jedoch in beiden Punkten noch relativ weit von einer tatsächlichen Umsetzung. Da bin ich schon sehr gespannt, was wir hier noch in Zukunft sehen werden.
Es bleibt spannend. Das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort. Ich möchte Sie trotzdem noch bitten, Ihren KollegInnen noch ein Schlussmessage mit auf den Weg zu geben zu unserem Thema heute. Patientinnen mit frühem Brustkrebs und hohem Rückfallrisiko im Jahr 2023. Was ist zu beachten?
Ich glaube, im Jahr 2023 kann man sagen, dass mit den Langzeitergebnissen aus Monarch-E und den ersten positiven Ergebnissen aus Natalie ganz klar ist, dass die CDK4/6-Inhibitoren im frühen Mammakarzinom eben genau bei Patientinnen mit hohem Rezidivrisiko angekommen sind und dass wir diese Patientinnen auch, insofern sie die Einschlusskriterien der Studie bzw. Zulassung erfüllen, auch damit behandeln sollten. Was wir bedenken müssen, wir bringen eine weitere Substanz in das kurative Stadium, die doch mit gewissen Nebenwirkungen auch einhergeht, die es erforderlich machen, dass wir diese Patientinnen gut betreuen, dass wir diese Patientinnen engmaschig betreuen und proaktiv betreuen. Das heißt schon ein Mehraufwand für die Ambulanzen, aber es ist eine Therapie, von der die Patientinnen wirklich zu profitieren scheinen. Also diese Herausforderung, der müssen wir uns stellen.
Vielen Dank, Herr Dr. Dohrmann, auch für diese tolle Zusammenfassung jetzt zum Schluss und für die vielen wertvollen Infos und auch Sprünge in die Zukunft und Sprünge in die klinische Praxis. Dann auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Dankeschön.
Danke auch an die Firma Eli Lilly GmbH, die diese Folge des Hörgangs wieder netterweise unterstützt hat.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.